gentle introduction, which is good for me, who doesn't know a lot about chips and integrated circuits, to place and route algorithms for digitally integrated circuits. The focus is going to be algorithms for global placement and also globally used routing algorithms for how to place circuits on in the integrated circuits. Thomas got his interest in the subject from the electronics corner of the local recycling center, where he was trying to find out how to build digitally integrated circuits and understanding how proprietary software used to create the chips and circuits work. And since there was not any lectures on this at his university, he tried to figure it out himself. So please come in, find a seat. If you see somebody looking for a seat, put up your hand to indicate where the seats are. And then, most importantly, for the next 30 seconds or so, give a warm round of applause for Thomas.
Thank you for the introduction. Good morning, everyone. I said I will talk about place and route algorithms that are used for digital integrated circuits on silicon. So what is that? I'm sure you've seen those, and maybe some of you have wondered what's inside. I wondered very often. And when you don't really have much of special equipment, you can still have a look at what's inside, and there's a really brutal method how to do it. You take your blowtorch, you heat this epoxy case, and eventually the epoxy thing will crumble away, make some ugly fumes, so don't do it inside. And if you have a cheap microscope, you can see something like this. So that's actually the silicon chip. It's much smaller than the package. Sorry. Couple millimeters. And what you see on this is there's diversity, lots of different circuits, and the thing marked in green is what is supposed to be a digital circuit. I don't really know for sure for this one. And this is exactly the thing that I want to talk about today, or how to create it. So I will focus on place and route algorithms. That's somehow part of what I would call a type of compiler for silicon circuits. And I will focus on how this compiler works, and I will not tell you today how to use it. That's somehow another topic. Most of chips are proprietary. That's no big news. I heard people saying that we know that there's Intel inside, but what is inside Intel? We don't know so well. There's lots of obscurity in proprietary chips. There's sometimes missing documentation, incomplete documentation. We rely on proprietary firmware because we don't have the full documentation. Then we can ask ourselves, do we have, for instance, these four freedoms that we use from free software? Do we have this for chips? Can we use the chips for whatever we want? Can we study them? Probably not so well. Can we share them to some limited extent? Can we improve them? Probably not. It's really difficult because we don't know how they work in there. So can we create open source chips which are completely open, like down to the layout, down to this geometrical representation who tells the factory how to produce them? Answer is yes, we can do it, but there's certain stones in our way. People who do digital circuits usually cannot really get around certain types of software, the ETA software, electronic design automation, and there's roughly three vendors worldwide which have some sort of monopoly on this software. And they set the rules. When you want to use this software, you have to sometimes sign NDAs. There's restrictive license agreements. And they basically don't allow you to publish the output of this software. It's a bit like you would write a text in Microsoft Word, and you would not be allowed to publish the text because it could somehow leak information about how grammar correction works. Then there's another difficulty that's related to the factories, to the fabs who create the chips. There's usually NDAs involved. We because you need to get access to information what they can produce, how you have to design your chip that they can correctly produce it. And this blocks you from publishing, the, for instance, the layout of your chip. Now, it would be great to have some free and open source toolchain to create those chips. It would help a lot. It would also help us, for instance, to try new ideas, because we could modify and extend this toolchain. We cannot do this with commercial software. It's also much more accessible, because the software of these major three vendors, it's hard to get. So if you're a small entity, it's probably difficult to even get access. And free and open source toolchain would also be really helpful for education, because you could actually show students how things work inside. So why do we care now about this? So recently there were many things happening in the field. For example, started with a US foundry called Skyboarder. They opened their process design kit. So they published this information that you need to create a chip with them. They published it open source. And that's one of the first foundries that did that, that attracted lots of interest. There was soon Google and DARPA on the project. Then there is a project in the US called the Open Road Project. It's basically a free software place and route toolchain. Then recently there was a German fab doing something similar. They started opening their process design kit. So this allows basically everybody to have a look at it and create chips for this foundry. Then the European Union is drafting the CHIPS Act. That's another big topic, probably would be worth a full talk itself. Then, that's somewhat my personal opinion, but I have the feeling that tech vendors get more and more restrictive. It's harder to understand the technology. So I think it would be time to have alternatives. So let's have a look at how people usually do digital circuits. You often start from a high-level description in a hardware description language. That's kind of your source code. And you want to turn this into a chip in the end. And for that, you need a foundry who produces the chip. The foundry wants from you a layout. That's basically a vector graphic representation of your circuit. They also want money. And they give to you the design rules. So basically, they tell you what kind of structures they can fabricate. For instance, how tiny the transistors can be, how thick the wires need to be. And when you have these design rules, you can create standard cells, so-called cell library. That's a collection of logic gates that you can use in your digital circuit. Then, based from that, you can compile your source code into a circuit. That's called logic synthesis. You get a netlist, that's basically like a text representation of a circuit. And now there's a big piece missing, that's the place and route toolchains, which basically take this netlist, they take the information from the foundry, the design rules, they take the standard cells, and they assemble it into a circuit representation that can actually be sent to the factory for fabrication. So, quick recap of digital circuits. They're built from logic gates. They implement small Boolean functions. That's, for instance, inverters, AND gates, OR gates, NAND, XOR, and many more. Here is a picture of how such a gate looks inside schematically. It's built from transistors. Here on the right, for instance, is an inverter. Now, it's not so important for this talk to understand in detail how this works. Just more as a reminder, if you've seen it already before. Then, we need storage elements. That can be, for example, flip-flops. Flip-flops, they sample the input signal when the clock edge arrives, and they transfer it to the output and then hold it there. And once we have those logic gates, we can assemble them to big circuits, like CPUs or whatever. And in practice, this can be really many, like up to millions. And when you do this place and route step, you get a vector graphic representation. And when you look at this, it's very hard to understand what it should be. For instance, the picture on the right is maybe 6,000 cells together with wires. When you zoom in, you start seeing a bit more structure. You recognize that things are arranged on rows. You see some patterns that seem to be repeating, and that's this logic cells. In two dimensions, it's kind of hard to understand at first glance what it means. So if you look at it in three dimensions, it's a bit more intuitive. Here you can see this row-based structure, so these gates are really placed in rows, and in between there's those lines, that's the power stripes, that's part of the power distribution network. Then on top you would add the wires which connect the gates, they're not displayed, that you can actually see it on. So maybe you already know silicon chips, they're constructed layer by layer. You start on the lower side with the silicon, that's where you create the transistors by adding doping and polysilicon for the gates. That's not so important for place and route, you kind of try to abstract that. What is much more important is the layers above, that's the metal layers, which you use for electrical connectivity. So that's usually multiple metal layers, and there's via layers in between where you can connect between two metal layers. Now what you see here is such a logic gate, a standard cell. It's actually an inverter, that's one of the simplest cells you can build. It's made of two transistors. Here on the left you see the schematic representation. In the middle you see the 2D representation. That's usually what chip designers have on their screen. But I find it kind of hard to understand from first glance what it actually represents. Therefore, here on the right, there's also a 3D representation. And you see more or less a one-to-one mapping between the schematic and the layout. For instance, you can see the both transistors, you can see the wires, the pins, and the pins is where you connect to the gate in the end. Standard cells can be much larger and more complicated. This, for example, is a flip-flop, one-bit storage. And for place and route, we like to simplify this a bit. So we don't care so much about transistors below. What's important for us is the metal layers and the pins, because we need to know where to connect the wires. So let's get to place and route. What we need to do first is we have this thousands or millions of components. We need to decide where to place them on the chip. Then we need to distribute the clock to, for instance, the flip-flops. We'll not talk about this today. I will talk about how we then connect displaced cells. Then afterwards, usually people try to verify the timing or try to fix the circuit when timing requirements are not met. I will not talk about this today either. And I will also not talk about verification, which is actually really important because you want to make sure that what you just built is what you wanted. So, placement. You need to find good positions for all the components on the chip. And what does it mean good? Usually we want to optimize certain things, for instance, the wire length, because the wire length will be important for how your circuit performs, how fast you can run the clock. But it's also important for routing. The shorter the wires are, the easier it is to route the circuit. There's certain constraints. For example, the obvious one, the components cannot overlap. And you also want to make sure that the routing is feasible. So you don't want to create situations where you would need to pass too many wires somewhere, which is not possible. It's really useful to break the problem down into multiple steps. And usually what people do is They start with so-called global placement. And this is all about finding approximate locations for the cells. So you can relax the design rules, for example. You say it's fine if some components overlap, as long as the overall density is nicely distributed. And then once you have this, you can go into something that people call legalization. So you try to snap those cells to legal positions. Usually you have a grid. For instance, those are given by the structure of the power grid. You need to snap the cells there. And then you can also do some smaller optimizations, like flipping or rotating the cells in a way that simplifies, for instance, the routing or shortens the wavelengths. Now, here's an example of such an algorithm for global placement. And the basic idea is we want to place connected components close together. So we imagine that we connect them with springs, mechanical springs.
In case you listen into the stream, we currently have technical issues. There was a power loss and the translation equipment is not running properly. We tried to fix it. For now, we don't have any input source, so that's the reason you cannot hear any translations from us.
Ignore overlaps. That's fine if those cells they somehow lie on top of each other. And what this method does is it minimizes the squared wire length. This is where the name quadratic placement comes from. And this type of algorithm is so-called analytic placement. It's mathematically nice because you have basically minimize a cost function and you compute for each of the components how a tiny shift in position will have an effect on the cost function, and you move all the components in a way to decrease the cost function. And that's called gradient descent. The problem with this approach is that it leads to really high overlap, so many cells will lie on top of each other. If you look at an example, it's a couple thousand cells, you see that there's this black cloud where you have tons of cells on top of each other, and we can't use that.
Okay.
We need to somehow spread the cells.
Manchmal muss man dann die Zellen einfach auseinander schieben, verbreitern.
Repulses the cells.
Und da gibt es noch eine andere Kraft. Was wir tun können, ist, wir können simulieren, dass es geladene Teilchen gibt mit diesen Federn. Die elektrischen Ladungen stoßen sich ab und die Zellen werden dann versuchen, nicht aufeinander zu sein, sondern voneinander wegzugehen. Und auf diesem Weg können wir dann die Überlappung reduzieren. Dieser Ansatz wird von einem Algorithmus E-Place verfolgt. Der ist heute in Anwendung bei industriellen Werkzeugketten, aber auch irgendwie freien. So, lass uns mal anschauen, was das für einen Effekt es ergibt. Hier auf der linken Seite ist ein Schaltkreis mit quadratischem Placement gesehen, ganz viel Überlappung, sehr, sehr eng. Wenn wir die abstoßenden Kräfte einfügen, dann sehen wir in der Mitte, dass es sich ein bisschen verbreitert hat. Und auf der rechten Seite gibt es dann die Dichtigkeitsbedingungen erfüllt, fast keine Überlappung mehr. Wenn wir das haben, können wir weitermachen mit der Verbindung der Komponenten und das geht jetzt im Routing-Schritt weiter. Das Ziel vom Routen ist, die elektrischen Verbindungen herzustellen. Und natürlich möchtest du das korrekt machen, also keine Kurzschlüsse produzieren, nichts vergessen. Es gibt natürlich ein paar Randbedingungen, die sind im Wesentlichen durch die Herstellungsprozesse gegeben. Man hat bestimmte Metallebenen, die man benutzen kann. Es gibt Designregeln, die uns erzählen, wie nah Kabel aneinander sein können oder wie dick sie sein müssen, um das ordentlich herstellen zu können. Es gibt natürlich noch andere Regeln, wie zum Beispiel Regeln über die Antennen. oft ist es so, dass es sich lohnt, spezielle Netze extra zu verkabeln. Zum Beispiel, die Spannungsversorgung geht an jede Zelle, deswegen machen wir da ein normales Muster, so ein Gitter. Und dann gibt es natürlich noch das Taktnetz, das geht an alle Flipflops. Und dafür gibt es die Taktbaum-Synthese. Okay, wenn wir von Bildern reden, was wir haben, bevor wir den Stromkreis verkabeln, haben wir ein paar Zellen auf dem Chip platziert. Wir wissen, wie sie miteinander verbunden werden müssen, aber wir wissen nicht genau, wo die Kabel lang müssen. Das sind diese orangenen Linien hier. Und an der rechten Seite sehen wir, was wir wollen. Wir wollen eigentlich schöne Kabel, die den Designregeln entsprechen. Da gibt es ein sehr wichtiges Konzept fürs Routen, das heißt Maze Labyrinth Routing. Vielleicht kennt ihr den Dijkstra-Algorithmus, kennst du den Konzept vielleicht schon dann. Das Konzept ist, dass wir den auf dem Graph bewegen. Wir haben eine Quelle und eine Senke und wir wollen von der Quelle zur Senke. Und es gibt vielleicht ein paar Hindernisse, die man umgehen muss. Die Idee ist, dass wir einen Weg von der Quelle, wir wissen, wie man zurück zur Quelle kommt, und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter weg und dann finden wir irgendwann das Ziel, und da, von da haben wir uns ja gemerkt, wie wir zurück zur Quelle kommen. Es ist auch gut, das in kleinere Schritte runterzubrechen, was Leute oft tun. Sie machen erst globales Routing, man findet ungefähre Routen als erstes, dann kann man die Designregeln ein bisschen lockern, und dann versucht man, die Verstopfung zu verhindern, also Signale weg von Bereichen zu bekommen, wo die sehr viel benutzt werden. Auf diesem Weg kannst du das sogenannte Detail-Routing vereinfachen, wo wir das finale Verkabeln festlegen, und wir detaillieren also wir machen die globalen Routen etwas genauer, und wir achten darauf, dass es alle Designregeln eingehalten wurden. Okay, lass uns auf globales Routing schauen. Man startet mit einem Chip an. Man hat die Position der Zellen auf dem Chip, und jetzt möchte man ungefähre Routen finden. Und ein guter Ansatz ist, den Chip in Kästchen zu schneiden. Was man dann im Wesentlichen tut, ist, man versucht, Routen zu finden, die die gesamte Zelle verbindet. Und den wollen wir verbinden mit da, wo die orange Linie unten links anfängt.
So let's do an example. We want to connect those colorful shapes with each other, and what we know is that between those tiles there's a certain capacity. For example, you can pass at most 2 wires. Then some tiles might be blocked by an obstacle, so we cannot pass any wires, and we have to go around them. One algorithm that's called Pathfinder algorithm, is also used in FPGAs, has the approach that we just try to route all the nets. Then we try to see if there's problems. For example, if we route those 3 nets, we might end up passing 3 nets.
Routen, dann sehen wir zum Beispiel, dass wir jetzt 3 Netze durch diese Kachel hier leiten.
Problem is, we can only pass 2.
Und wie schon gesagt, können da maximal 2 Drähte durch.
And what you can do is we can increase the cost through this tile. So if you're lucky, eventually
die Kosten durch diese Kachel erhöhen.
One signal will decide,
das heißt,
to go somewhere else.
Ein and Signal wird jetzt woanders lang geroutet. In diesem Fall.
Once we have this global routes,
sobald wir diese globalen Routen festgelegt haben, können wir die nutzen, um dann das detaillierte Routing festzulegen und dafür die Bedingungen zu machen.
Final wires can go through.
Also wo lang dann die finalen Drähte tatsächlich gehen können.
What you can do once you have
was global routes is man machen kann, sobald man die globalen Routen hat, ist danach so ein Raffinerieschritt zu machen. Das heißt, wir können jetzt die globalen Routen konvertieren in so dünne Skelettlinien wie diese und das versuchen, die so zu arrangieren, dass es minimale Überkreuzungen gibt. Und das ist dann schon tatsächlich sehr nah an dem tatsächlichen Routing. Vielleicht gibt es noch ein paar Lücken, vielleicht ein paar Probleme. Aber sobald man diese Linien hat, kann man die benutzen, um dann das sogenannte Maze, also Labyrinth-Routing zu machen, um die letzten Lücken zu füllen. Und wenn man das macht, dann hat man am Ende diese finalen Drähte. Eventuell muss man noch gucken, ob es irgendwelche Designregeln missachtet wurden. Vielleicht sind doch noch Drähte zu nah aneinander und müssen ein bisschen verschoben werden. Wenn wir das jetzt an einen komplexeren Schaltkreis applizieren, dann ist das, wie das aussieht. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, genau zu sehen, was da jetzt passiert.
So, once this is done,
und sobald das getan ist, können wir immer noch quasi jetzt den restlichen freien Platz nutzen. Was Leute da normalerweise machen, ist, sie füllen den leeren Platz mit Kondensatoren und das hilft damit, die Versorgungsspannung zu stabilisieren.
So.
Wenn man jetzt mehr über dieses Thema wissen möchte, da gibt es ein sehr gutes Buch. Es gibt außerdem eine Konferenz, die sich komplett mit diesem Thema beschäftigt. Die ist normalerweise in Paris im Sommer. Ich weiß das Datum noch nicht genau, aber ich werde tatsächlich damit in der Organisation arbeiten. Das ist die Free Silicon Conference, falls ihr da interessiert seid. Es gibt das Open Road Projekt, was eine Sammlung von Open-Source-Tools ist, die man für diese Place-and-Route-Prozesse nutzen kann und auch für die Verifikation von so Dingen wie dem Timing. Es gibt ein ziemlich altes Open-Source-Projekt, das sich Coriolis nennt, was auch in Paris an der Universität entwickelt wurde. Vor kurzem habe ich ein neues gefunden, das nennt sich Luna PNR, also Place and Route. Das sieht sehr interessant aus, aber ich weiß noch nicht so viel darüber. Ich habe es vor kurzem erst entdeckt. Aber es kann man sich angucken, den Code. Und dann gibt es noch ein cooles, das nennt sich LibreEDA. Die implementieren auch Place and Route-Algorithmen. Und falls man Rust mag, ist das vielleicht auch ganz interessant.
Good.
Okay.
Thank you very much.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und vielen lieben Dank auch aus der Übersetzerkabine fürs Zuhören. Heute übersetzt für Sie haben Mr. Bronze und Oscar. Feedback für die Übersetzung kann hinterlassen werden auf C3Lingo, auf Mastodon. Und wir wissen, dass heute viele technische Probleme waren. Bitte entschuldigen Sie diese. Falls ihr jetzt Fragen stellen möchtet, arrangiert euch bitte einmal als Schlange hinter den Mikrofonen. Außerdem werden wir auch Fragen über das Internet annehmen und dann als Heralde hier vorlesen. Wir haben hier bereits drei Freiwillige mit Fragen vorne auf meiner linken Seite. Und da würde ich direkt mal fragen, ob jemand das Mikrofon einschalten kann.
With this brilliant picture that you have here,
das ist ein sehr schönes Bild in den vorherigen Folien. Es gibt diese Inselregionen. Warum gibt es die und wie sind die entstanden?
Ja, das kommt sehr auf den Algorithmus an, den man so nutzt. Meistens kann man so grobe Blocks erkennen.
Sometimes you can also see it.
Und manchmal kann man das auch sehen in
this big block,
so einem großen Block wie dem hier. Dann kann man sind da so kleinere einzelne Blobs. Und das sind normalerweise Schaltkreise und so Subschaltkreise. Die sind dann teilweise wesentlich mehr untereinander miteinander verbunden als mit dem Rest.
Also ist es ein Ergebnis von den externen Bedingungen oder ist es etwas, was sich so ergeben hat?
Nee, es passiert mehr einfach so. Also wenn man das jetzt simulieren würde, so wie dieses Federnetzwerk von der elektrischen Abstoßungskraft, dann ist es einfach was irgendwie von selbst entsteht.
Das ist sehr faszinierend. Vielen lieben Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Meine Frage ist, du hast gesagt, dass wenn man globales Routing macht, dass man die Designregeln ignorieren kann. Kannst du darauf nochmal näher eingehen? Ich habe es nämlich ungefähr gar nicht verstanden.
Ja. Man kann zumindest die Regeln etwas entspannen. Die Design Rules sagen einem vielleicht so die minimale Distanz zwischen zwei Metallformationen. Und wenn man das jetzt anpassen will, dann muss man vielleicht extrem viele Checks machen, um herauszufinden, ob das tatsächlich geht. Und es ist super aufwendig, das dann zu berechnen. Und die Art, wie man das entspannen kann, ist, man sagt, ich weiß, wie groß diese Drähte sein sollen und welche Dicke sie haben, und ich kann mir das zusammenfassen als eine Kapazität zwischen den verschiedenen Kacheln. Also quasi, dass ich sagen kann, zwischen diesen zwei Kacheln kann ich maximal 10 Drähte haben. Und das ist, wie man diese Regeln simplifiziert.
Answer your question.
Macht das irgendwie Sinn?
In this sense you don't completely ignore it, but
also man ignoriert es nicht komplett, aber man versucht es zu abstrahieren. Also dass man die einzelnen Checks nicht machen muss, sondern in gröbere Regeln zusammenfassen kann.
Ja, okay, dann habe ich es wahrscheinlich falsch verstanden, weil du gesagt hast, relax und nicht ignorieren, also lockern und nicht ignorieren. Okay, es gibt Internetfragen, vielleicht sogar noch mehr. Also wenn ihr im Saal Fragen habt, stellt euch an die Mikrofone, Signal Angel, bitte sagt uns doch mal die erste Frage. Das Internet möchte wissen, ob das nächste freie FPGA-Projekt... Entschuldigung. Die Frage ist, PNR-Arbeit ist gemacht worden für die nächsten PNRs für FPGAs. Gibt es Teile davon, die auch für ASICs verfügbar sind? Also gibt es ASIC-Software, die nutzbar ist für FPGAs?
Ich bin mir nicht sicher über FPGA-Werkzeugketten und wie groß, aber ich glaube, da sind nicht so große Unterschiede. Also zum Beispiel bei FPGAs sind alle Komponenten schon platziert im Endeffekt. Also man muss nur noch das Routing ändern im Endeffekt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Platzierungsalgorithmen in dem Fall etwas anders sind. Ich weiß, dass für das Routing die FPGA-Werkzeugketten normalerweise andere Pfadfindungsalgorithmen benutzen. Ja, da gibt es Ähnlichkeiten aber. Und wenn man aber die Schritte vor der Platzierung, also vor dem Platzierungsalgorithmus anguckt, die Synthese, dann ist da wahrscheinlich wesentlich mehr Überlappung. Und ich glaube, Leute benutzen schon Werkzeuge, die für FPGA-Design gedacht sind, auch für die Entwicklung von ASICs und deren Synthese.
Falls jemand von euch hier im Saal Fragen hat, stellt euch gerne an die Mikros. Wir haben noch eine Frage. Okay, das kommt wieder aus dem FPGA-Hintergrund. Das ist, was ich schon mal benutzt habe. Die Open-Source-Alternativen, Rivado und so, NextPN. Ich wollte verstehen, in diesem Kontext, vielleicht gibt es das auch für ASICs, man sieht hier eine dieser verbundenen Schaltkreise auf diesem grünen Insel, und die andere elektrische Verbindung ist in dieser großen Überlappungsregion. Was ist die Konsequenz davon? Werde ich also Verzögerungen in dieser Logik des Schaltkreises haben? Wie kann ich sicherstellen, dass es nicht dort extra ist, sondern Teil von dem großen, von der großen Insel? Wird mein Schaltkreis besser, wenn ich das dichter ran mache? Wie kann ich als Laie sozusagen das verbessern? Also da ist Platzierung und Routing passiert, aber ich will es verbessern. Es war nicht so effizient.
Okay, also die Frage ist, wie kann man sicherstellen, dass es keine Latenzprobleme gibt? Also diese Zeitfrage, man kann sehen, es gibt vielleicht diese langen Drähte und die haben natürlich ein höheres Delay, eine höhere Übertragungszeit. Und oft, was man da versucht zu minimieren, ist die quadratische Drahtlänge. Also da geht es dann quasi um den Umkreis, den halben Umkreis vom Draht. Da gibt es einige Sachen, zum Beispiel auch links, die wir hier jetzt noch nicht ganz sehen können, aber zum Beispiel die ganzen Pins und Pads, die Anbindungsstellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel alle meine Komponenten in die Richtung verschiebe, selbst wenn ich dann ein paar Drähte irgendwo anders hin mache, dann minimiere ich dadurch schon auch eine Menge von der Drahtlänge.
Also am Ende versuchen wir, die Kabellänge zu reduzieren, um Latenz zu minimieren, richtig?
Ja, nicht unbedingt. Also beim Timing ist es schon noch komplizierter. Normalerweise ist es immer besser, kürzere Drähte zu haben, ja, fürs Timing. Aber nicht alle Drähte sind da gleich. Ein Draht kann zum Beispiel einen Pfad nehmen, wo viel Zeit verfügbar ist. Und dann spielt es nicht so eine große Rolle. Da kann man es auch wesentlich länger machen, ohne dass es Probleme macht. Aber dann gibt es zum Beispiel Drähte auf dem kritischen Pfad, wo das Timing super tight ist, super eng. Und dann muss man darauf achten, ja.
Sehr gut. Das sieht so aus, als ob wir noch eine finale Frage haben. Aber wir hätten noch Zeit. Also falls jemand Fragen hat, könnten wir noch zwei weitere Fragen beantworten. Bitte, weiter geht's. Ich komme von dem Design von Leiterplatten. Gibt es dort ein Routing auch von hier?
Naja, da gibt es nicht so richtig Ebenen, aber wir haben schon dieses Raster. Also, und man kann natürlich da auch irgendwie Verbindungen machen. Man kann es nicht richtig auf Ebenen machen, wobei vielleicht könnte man es auch, aber Leute machen es generell nicht. Es gibt einige Anforderungen da an die Dichtigkeit vom Gesamtsystem und von den Signalen. Also es ist generell besser, da dieses Raster zu haben, wo man diese Drähte durchschickt.
Super, wir haben noch eine weitere Frage, falls Sie Signal Angel noch eine Internetfrage haben. Let's go. Nächstes Mikrofrage bitte. Wie üblich oder machbar ist es, manuelle Optimierung für das Platzieren und Routing zu machen?
Ich glaube, das wird zumindest bei digitalen Schaltkreisen so gut wie nie gemacht. Bei analogen Schaltkreisen, da gibt es tatsächlich Leute, die sowas auch manuell beeinflussen. Aber ich glaube, insgesamt ist es super schwer. Manchmal sieht man manuelle Optimierungen, wenn tatsächlich noch einzelne Designregeln gebrochen sind. Wenn zum Beispiel irgendwo doch noch zwei, drei Drähte zu nah aneinander sind oder irgendwelche Ecken, dann kann man das gegebenenfalls noch manuell nachbearbeiten.
Vielen Dank. Das scheinen alle Fragen aus dem Raum und im Internet gewesen zu sein. Gibt es noch was du den Leuten sagen möchtest, Thomas?
Nö, gerade nicht, danke.
Okay, dann lass uns ihm ein warmes Dankeschön geben und applaudieren.